überzeugt.
Da hänge ich noch ganz schnell was dran. Hier stand sowas von, machen Bio-Lebensmittel oder helfen die uns, uns besser zu konzentrieren. Ich bringe das jetzt mal so auf so einen platten Satz. Ich wünschte mir, es gäbe Unterstützung in dieser Hinsicht, dass man wirklich sagen kann, Bio-Lebensmittel helfen, wie sie bei ihren Kindern, weil bei ihrer Tochter Sohn, Entschuldigung, festgestellt haben, die sind nicht so lange krank, die sind fitter und die sind widerstandskräftiger. Das wäre natürlich ein tolles Argument, wenn man auch sagen könnte, wenn wir mit Bioprodukten kochen und dann auch noch auf die Zubereitung achten, sorgen wir dafür, dass der Krankenstand sich reduziert, wir einfach hochmotivierter arbeiten. Gibt es da was?
Also diese Art von Untersuchung gibt es im Hause nicht, wurde zwar schon mal öfters angerichtet, ist wahrscheinlich aber auch schwer zu fassen, weil einfach zu viele Faktoren auf die Leute eben mit einspielen, unterschiedliche Gesellschaften, Betriebszugehörigkeiten, Altersstrukturen und so weiter. Also deswegen ist es, glaube ich, da schwer, also für uns da eine Aussage zu machen. Auf jeden Fall gehen die Leute motivierter, das hört sich komisch an, um frischer ans Essen. Das heißt also, mit wesentlich höherem Vertrauen, früher, vor 10 Jahren, gab es ja auch schon Lebensmittelskandale. Das waren, glaube ich, einmal die Nematoden, dann gab es irgendwas mit Nikotin, mit Eiern, dann, glaube ich, gab es mal Dioxin, weil ich müsste es besser wissen, aber es gab verschiedene Aktionen und es gab natürlich dann immer Veränderungen im Speiseplan. Ja, oder auch nicht, weil wir gesagt haben, okay, wir haben die Hausaufgaben vorher gemacht. Aber mit jeder Veränderung geht man natürlich dann den Leuten recht, aha, da war doch was drin. Und seit Einführung der Bio-Lebensmittel braucht mir mit einer, leider Gottes Ausnahme, keine Veränderung herbeizuführen. Das lief alles durch und ich glaube, mit jedem Lebensmittelskandal, was passiert, leider Gottes, und wir nicht ändern müssen, weil wir eben die Hausaufgaben vorher gemacht haben. Wir haben vorher überlegt, was kann passieren, vorher Proben gemacht, vorher vor Ort gewesen und das honorieren die Leute und auch die Gäste, die merken einfach, da ist jemand am Werk, der einfach ein Interesse daran hat, ein gutes, gesundes Lebensmittel auf den Tisch zu stellen.
Ja, der Diskurs hat jetzt eines gezeigt, dass noch etwas anders ist bei Bio, und zwar die Notwendigkeit der Kommunikation. Und wir haben hier sehr schöne Beispiele gehört, wie man im wahrsten Sinne des Wortes über den Geschmack argumentiert. Die Leute reinschmecken lassen, und ich glaube, das ist uns allen so ergangen, die damit schon zu tun hatten, dass das das Überzeugendste ist. Ich möchte die Kommunikation noch ein bisschen aufgreifen ans Thema, weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade bei der Fragestellung sehr, sehr aktuell ist. Und bedeutungsvoll. Kommunikation. Ich habe jetzt im Laufe der verschiedenen Beiträge immer wieder auch Dinge gehört, diese Negativkommunikation. Da ist das nicht drin, aus allem, was nicht drin ist. Da ist BSE, die ganzen Skandale, die uns doch mehr und mehr zu, vielleicht zu Bier gebracht haben. Am Anfang war sicherlich auch so der Zeigefinger bei Fairtrade, die armen ausgebeuteten Campesinos und die Kinderarbeit. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich Fairtrade präsentiert, kommuniziert, da ist es nicht verschwunden, würde ich sagen, aber es ist in einem ganz anderen Kontext dargestellt. Es geht vielmehr um den Genuss, das Erleben. Ich glaube, da können wir aus der Fairtrade-Erfahrung noch ein bisschen schöpfen.
Ja, das stimmt. Wir haben früher, was Fairtrade angeht, immer mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit, sage ich mal, kommuniziert und haben immer sehr, sehr intellektuell kommuniziert. Also wenn man da mal so, was weiß ich, so Leaflets oder Broschüren oder sowas sich angeguckt hat, die waren, das war immer eine einzige Bleiwüste mit ganz wenig Bildern beispielsweise. Wir haben das immer als ein sehr kommunikationsintensives Produkt empfunden und das ist es, glaube ich, auch immer gewesen und ist es auch heute noch. Was wir aber geändert haben im Laufe der Zeit, ist die Art, wie wir eigentlich kommunizieren mit den Menschen, weil irgendwann mal, und zwar je breiter der Markt auch geworden ist und je mehr auch Fairtrade quasi in der Mitte des Verbrauchermarktes eben in den Supermärkten angekommen ist, desto wichtiger wurde das auch, zu begreifen, dass in der Regel der Verbraucher nur einfache Botschaften versteht und sich nicht mit Kompliziertheiten beschäftigen will. Er möchte nicht irgendeine Art, was weiß ich, dritte Weltabitur machen, bevor er meinetwegen jetzt so einen fair gehandelten Kaffee überhaupt kauft oder kaufen darf oder einen Weltladen betritt oder ins Regal im Supermarkt greift. Was auch dazu gekommen ist, ist, dass wir nicht nur, sagen wir mal, plastischer und lebendiger kommunizieren, die Menschen sichtbar machen hinter den Produkten und was dieses Produkt eigentlich mit ihnen macht, am anderen Ende der Kette, auf der einen Seite der Verbraucher, auf der anderen Seite der Bauer, der zum Beispiel den Kaffee anbaut, sondern es ist auch viel mehr Leichtigkeit in die ganze Kommunikation gekommen. Es ist viel mehr Genuss in die Kommunikation gekommen und während man sich vielleicht früher, verkopft bewegt hat, versuchen wir eigentlich zunehmend auch den ganzen Menschen mit der Kommunikation anzusprechen und haben auch immer mehr Erfolg damit, glaube ich.
Ich möchte noch einen Moment bei der Kommunikationsfrage bleiben, weil ich weiß nicht, wie hoch der Etat insgesamt in den letzten 5 Jahren war, aber das Ministerium hat sehr viel Geld in die Hand genommen oder weitergegeben, Steuergeld, um Bio zu kommunizieren in seiner Wertigkeit, in seinen Argumenten, ob das die Förderung von Messen waren, die Präsentation auf der Grünwoche, ob das die Bioerlebnistage waren, ob das Werbemittel, Werbekampagnen waren. Ich kann mich erinnern, bei uns im Supermarkt war eine Bio-Woche im Rewe-Supermarkt, alles echt, alles Bio. Die Leute haben mit Stolz das T-Shirt getragen und fanden das toll und waren engagiert dabei. Sicher notwendig, dieser Mix auf ganz vielen Ebenen zu kommunizieren. Gibt es da irgendwas, was besonders erfolgreich war? Also wir haben jetzt hier gehört, der direkte Geschmack, das Geschmackserlebnis, hier die kreativere und erweiterte Art, das im Kontext zu kommunizieren. Könntest du da aus dem Erfahrungsschatz des Ministeriums, das glaube ich sogar weltweit wahrscheinlich mit am meisten für die Promotion von Bio getan hat, was da so zünden war?
Also ich denke, was bei uns wichtig war, ist, dass wir auch die Akteure einbezogen haben. Es gab eine ganze Reihe von Initiativen mit Spitzenköchen, sowohl jetzt im Großküchenbereich als auch in anderen Bereichen, weil man einfach quasi Meinungsführer oder Leute, die, es gibt ja, es ist ja schon fast eine Krankheit, die Fernsehkocherei, ne? Aber auf jeden Fall bewegt es die Bevölkerung und wir haben das natürlich auch ausgenutzt, auch mit Zielgruppen von Kindern und so weiter. Das hat sicherlich sehr viel ausgemacht. Dann war aber, glaube ich, auch wichtig, dass wir ganz zielgruppenspezifische Kommunikation gemacht haben, mit ganz unterschiedlich abgestimmten Aufbau von Broschüren, also je nach Zielgruppe, nach Altersstufe anders gemacht. Und ich glaube, dass das schon sehr wirkungsvoll war. Aber im Übrigen, es ist nicht so, dass wir uns jetzt nur quasi auf Bio gestürzt hätten, sondern man muss natürlich fairerweise sagen, der konventionelle Lebensmittelbereich hat ja, sagen wir mal, wenn wir von der modernen Kommunikation ausgehen, 30 Jahre Vorsprung. Also es war ein Stück weit, auch wenn wir hauptsächlich Forschungsmittel jetzt in Ökolandbau reingesteckt haben, dann war das eigentlich eher nur eine Art Gleichbehandlung, nicht eine einseitige Bevorzugung, sondern man hat natürlich, die Ressourcen der Forschung gehen insgesamt in die ganz traditionelle Richtung und man hat dann versucht, dass man die zart keimende Pflanze Ökolandbau quasi gleichgestellt hat. Und ich glaube, das ist uns einigermaßen gelungen, da gibt es nach wie vor noch viel zu tun, aber wir hoffen, dass wir da vorankommen. Wichtig war sicherlich auch die öffentliche Kommunikation der früheren Ministerin, die ja ganz stark diese Anfangszeit von Öko kommuniziert hat, wobei ich sagen muss, dass Bundesminister Seehofer diese Tradition fortsetzt. Er kommt aus Bayern und in Bayern ist der Ökolandbau unter den Bauern, unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern, überall wo sie hinkommen, ist der Ökolandbau äußerst populär. Und mein Minister vertritt es mit großer Entschiedenheit weiter.
Ja, mein Favorit in der Zielpublikumskommunikation ist der Biokader gewesen, dieses wunderbare Spiel für die Kindergärten. Das sind 30.000 Auflagen an alle Kindergärten gegangen ist, der Kader Krümmel, genau. Ganz toll, ich habe da Testspielen dürfen mit meiner Tochter und habe das also ganz toll gefunden. Das war ein super tolles Beispiel. Ich glaube, da gibt es noch eine ergänzende.
Genau, weil ich gehöre interessanterweise eben zu den Menschen, die von diesem Bundesprogramm Ökolandbau haben, einige Sachen umsetzen dürfen. Ich bin seit 15 Jahren einfach in dem Bereich unterwegs, Lebensmittelverarbeiter, sei es ein Hochverarbeiter, sei es Handwerk oder sei es die Lebensmittelindustrie, auf den Weg von konventionell zu Bioprodukten mit zu begleiten. Ich habe die Handwerksbroschüren mitgeschrieben und mache sehr viele Seminare im Bereich der industriellen Fortbildung oder auch Bäcker- und Fleischerschulungen. Ich kann einfach nur im Laufe dieser verschiedensten Seminare, die ich auch bei Diätköchen und so weiter gemacht habe, sagen, mein Vortrag hat sich am meisten in dem Punkt geändert, dass ich das Spiel Wir erkennen Bioprodukte anhand von Verpackungen nicht mehr mache. Früher war das ein ganz beliebtes Spiel, dass ich Verpackungen mitgebracht habe und gesagt habe, wir sortieren jetzt mal, was ist denn davon echtes Bio und was ist so Pseudo-Bio. Ist komplett weggefallen, seitdem das Bio-Siegel sehr gut kommuniziert wird, sodass ich meinen Vortrag umstricken musste und wirklich meinen Aspekt mehr auf diesen Genuss und auf dieses Erleben gebracht habe. Am Ende von meinen Seminaren gibt es eigentlich immer eine Verkostung wo die Leute blind verkosten ein Bioprodukt gegen ein konventionelles Produkt. Das ist meistens ein unverarbeitetes Lebensmittel, die Möhre, die ganzjährig verfügbar ist. Und sage auch, sagt mal ganz unvoreingenommen, welches hat euch denn besser geschmeckt? Kann gerne die konventionelle sein, da bin ich ganz, ganz unempfindlich. Und interessanterweise ist es dann eben doch immer die Biomöhre, die besser schmeckt. Einfach weil sie weniger Wasser enthält aufgrund der ganzen Lebensgeschichte. Es ist sehr häufig so. Es ist nicht immer so. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, die wässrig-zuckrigere konventionelle Möhre schmeckt mir besser. Und dann gibt es manchmal noch Schokolade oder Gummibärchen, auch im Vergleich, wo auch die Produkte sehr anders schmecken, weil die Zutaten grundsätzlich auch anders schmecken. Also das hat sich gezeigt, dass einfach dieses Bundesprogramm Ökolandbau, was gut ist und viel Scheu und Angst und dieses ja ein bisschen elitäre und sehr intellektuelle dem Bio genommen hat, das Bio, was für jeden ist, das Bio überall zu kriegen ist, das Bio nicht mehr verfälscht ist und klar zu erkennen ist, dass dahinter noch eine ganze Menge Arbeit in der Qualitätssicherung weiterhin steht, wo jetzt gerade die Märkte so boomen und Rohware von überall her hier auf den deutschen Markt drängt. Das ist unser Job. Ich arbeite auch als Qualitätsmanagerin in einer Kräutermühle, die Biogewürze verarbeitet und herstellt. Also das ist doch sehr, sehr viel Arbeit, immer nachzuweisen, dass man all das auch wirklich nicht findet, was man nicht getan hat. Nämlich keine gentechnisch veränderten Organismen in dem Produkt zu finden, keine Rückstände, keine Schadstoffe zu finden, die man aufgrund der Geschichte eigentlich auch gar nicht zu erwarten hat. Trotzdem hat man die Pflicht, dieses nachzuweisen. Also da ist doch auch leider der etwas höhere Preis immer wieder zu erklären mit den ganzen hohen Anforderungen, die man gegenüber diesen Lebensmitteln gegenüberbringt als Verbraucher.
Ich schaue gerne jetzt nochmal in Publikum, ob jemand eine Frage hat zu dem Komplex. Ansonsten hätte ich noch gern ein Thema. Wir haben jetzt relativ viel von unseren Ankündigungen, dass wir vertiefen wollen, getan, aufgegriffen und etwas näher beleuchtet. Es ist ein Themenfeld, das extrem aktuell ist und das man nicht unmittelbar mit der Thematik in Verbindung bringt, nämlich die Energie. Wir haben hier gleich vorhin schon im Eingangsstatement gehört, regionale Wirtschaftskreisläufe waren ganz wichtig, waren ein entscheidendes Kriterium. Wir haben alle mitbekommen, wer den Nobelpreis bekommen hat. Wir haben die Diskussion im Biobereich, die Jetset-Tomate, dass Bio-Lebensmittel auch zum Teil weit transportiert werden. Wir haben die große Diskussion im Zusammenhang mit Bio im Supermarkt und Discounter. Kommt jetzt das Billig-Bio weit her von China. Ich glaube, das ist nochmal ein ergiebiges Thema für eine Abschlussrunde. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, wo, glaube ich, auch jeder nochmal eine Meinung dazu hat oder das helfen kann, erhellen. Die Stickstoffgeschichte hast du noch angedeutet, dass wir mehr Energie reinstecken, wie wir im Gegenzug im Stickstoffdünger haben. Ivan Illich hat es mal so geprägt, dass er spricht von der Gesellschaft der modernen Fernfütterung. Ist natürlich auch ein Thema bei Fairtrade-Produkten, was ja überwiegend ehemalige Kolonialprodukte, die man im Kolonialwarenladen früher gekauft hat, holte, die naturgemäß in den weiten Weg kommen. Noch ist aber die Klimakatastrophe ja nicht so groß, dass wir hier den Kaffee anbauen können. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Kann da Bio einen Beitrag dazu leisten?
Ja, gerne. Wir haben ja gegenwärtig die Diskussion, die Verteuerung der Lebensmittel, ob wir jetzt nicht zu viel Flächen in die Spritproduktion lenken. Also international, weltweit ist das sicherlich ein Problem, und zwar ausgelöst durch die große Subventionierung von Ethanol in den USA und in Brasilien. Darüber sind natürlich Weltgetreidepreise und vor allem Mais und auch andere Futtergetreidearten angezogen und sind teurer geworden. In Europa spielt derzeit, auch in der Bundesrepublik, hat bisher die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen im Energiebereich noch keine Ursachen gehabt für die Verteuerung der Lebensmittel. Dafür war es in Europa zu wenig. Weltweit ist der Trend da, vor allem weil in den USA und in Brasilien es so stark gefördert wird. Aber wir haben hier sicherlich für die Zukunft gesehen eine Flächenkonkurrenz. Und auch Energie ist natürlich notwendig, aus nachwachsenden Ressourcen herzustellen, sozusagen, wenn man nicht Photovoltaik und sonst was nutzen kann. Ich glaube, was uns fehlt in den Industrieländern, ist, dass wir eine, sagen wir mal, vernünftige Reihenfolge aufstellen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat vor, ich glaube, 4 Wochen sind es her, ein Gutachten gemacht, wo er mal gesagt hat, also was uns natürlich fehlt, ist so diese Priorisierung. Bevor ich beispielsweise Biomasse anbaue für BTL, also die synthetischen Kraftstoffe, muss ich natürlich Heizöl für Kraftstoffe nehmen und die Heizenergie aus dem Holz holen. Also einfach aus Ökobilanzsicht, aber auch aus ökonomischer Sicht. Und da fehlt noch vieles, dass ich eine Priorisierung mache, dass ich sage, Öl kann nicht verheizt werden. Das ist das Allerunsinnigste. Aber bevor ich unsinnige Flächenexperimente mache, um Kraftstoff herzustellen, muss ich erstmal das Heizöl in Kraftstoff lenken und das Heizöl anders herstellen. So, dann muss ich überlegen, wie kann ich die Spritschiene optimieren durch verschiedene Sachen, Verbrauchseinsparung und. Und zum Schluss kommt dann vielleicht, dass ich mit Reststoffen, die nicht auf der Nutzfläche wachsen, sondern mit anderen Reststoffen vielleicht synthetisches Benzin herstelle. Also das fehlt uns gegenwärtig noch. Wir haben vor, sagen wir mal, 10 Jahren oder genauer gesagt vor 5 Jahren hat man ja erst mit dieser alternativen Energie begonnen. Man hat versucht, zunächst alle Bereiche zu unterstützen und nach vorne zu bringen, aber es fehlt bisher eine Priorisierung. Und diese Priorisierung müsste eigentlich von der Europäischen Union vorgenommen werden, jetzt sagen wir mal für Europa, um damit eindeutig zu sagen, also was muss aus ökologischer Sicht zuerst gemacht werden, welcher Stoff muss ersetzt werden und was kommt danach, so eine Reihenfolge aufzustellen und danach auch bestimmte ökonomische Anreize zu setzen. Das fehlt uns leider und deswegen ist es durchaus möglich, dass wir da in bestimmte Fehlentwicklungen reinkommen, die wir dann später wieder korrigieren.
Ganz kurze Nachfrage, um es nochmal zum Thema, den Brückenschlag zum Thema Bio zu machen, weil es ging jetzt nicht schwerpunktmäßig um nachwachsende Rohstoffe.
Ja.
Biozertifizierter Biosprit, ist das dann Teil der Lösung?
Also
unter ökologisch
Nein, das halte ich für Unsinn. Also zum einen muss man überlegen, wir haben vor allem jetzt in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt relativ wenig Nutzflächen, aber eigentlich mit einer guten Qualität. Und unsere Spezialität ist eigentlich nicht die reine Produktion von Rohstoffen. Da kann Brasilien oder andere Länder vielleicht tatsächlich diese Rohstoffproduktion unter anderen Bedingungen besser machen. Also wir sollten uns in Europa, egal ob öko oder konventionell, schon stark auf Lebensmittelherstellung fokussieren und Tierhaltung fokussieren und nicht in erster Linie auf die Spritproduktion, sondern da gibt es ganz viele andere ökologische Schrauben, die zuerst gedreht werden müssen, bevor wir synthetisches Benzin produzieren.
Gut, danke für diese Einschätzung. Du musst gleich weg, dein Zug nach Dresden fährt ab, deswegen gehe ich jetzt gleich mit der Abschlussfrage nochmal zu dir. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen näher dann diese Verbindung Qualität im Hinblick von Energiebilanz. Welchen Rucksack bringt MWL Biokost mit sich und wo geht da der Trend hin? Wie beurteilst du das?
Also ich finde es sehr angenehm, dass eigentlich die Entwicklung, dass nachwachsende Rohstoffe so stark in der Diskussion sind, in der Klimadiskussion, dazu führen, dass der Landwirt eigentlich auch wieder lukrativ Lebensmittel anbauen kann, weil er dafür den Preis einfach im Moment erhält. Das finde ich eine sehr angenehme Entwicklung, dass praktisch damit die Agrarpolitik ein bisschen überholt wird von der Realität, dass die Landwirte endlich wieder für ihr produziertes Gut, und zwar für die Lebensmittel, auch einen realen Preis erhalten. Und da sehe ich auch, wie Herr Reimer, dass es wirklich Einsparpotenziale auf anderen Bereichen gibt, dass das nicht unbedingt der vornehmliche Fokus ist, nachwachsende Rohstoffe, vielleicht auch noch mit Biozertifikat zu erzeugen, sondern dass man schaut, wo kann man denn die Energiebilanz auf eine positive Seite bringen. Da ist Bio insofern mit sehr guten Argumenten bestückt, dass sehr viele von den Verbrauchern auch auf eine Regionalität achten beim Einkauf. Aber andererseits auch die Verpackungsfrage immer wieder im Fokus steht, weil viele Unternehmen, die Lebensmittel herstellen, sich auch von unternehmerischer Seite Gedanken machen, muss ich jetzt eine Dreischichtverpackung für die Erhaltung der Haltbarkeit nehmen, die in der Bilanz für die Herstellung der Verpackung sehr teuer ist? Oder geht das wunderbar, wie zum Beispiel jetzt Bodovin auch im Innovationspreis geehrt wurde, mit einer Plastikverpackung für Milch auf den Markt geht, die sehr leicht zu transportieren ist, eine sehr wenig Material in Anspruch nimmt, zu 40% aus Kreide, mit dem man so schön an der Tafel schreiben kann, wirklich besteht. Also das sind so Innovationen, die ja der Biobereich auch immer mit im Fokus hat. Immer die Energiebilanz, was stecke ich rein an Energie, Wärmerückführung etc., gehört einfach mit zur Unternehmensphilosophie der meisten Biohersteller. Insofern ein guter Beitrag in die Richtung.
Ja, guter Beitrag, kann ich gleich mit dich verabschieden, damit dein Zug nicht verpasst. Herzlichen Dank. Ich glaube, du hast die Diskussion mit deinem Fachwissen sehr schön bereichert. Ich wünsche dir eine gute Nachhausereise und wir wissen, du wirst weiterhin dafür sorgen, dass wir gut und besser essen bei deinem Engagement für Sachen Bio. Ich wollte die Runde gerne noch fertig machen, weil ich glaube, es ist in der Tat nochmal interessant, dann auch zu hören, wie man das beurteilt, wenn zwangsläufig sozusagen Produkte lange herkommen. Der Kaffee wird nicht eingeflogen, insofern wissen wir, Schifftransport hat eine gute Energiebilanz. Aber ich glaube, das Thema lässt sich aus der Seite auch nochmal beleuchten.
Also der Kaffee wird nicht eingeflogen, der wächst hier auch noch nicht, das stimmt. Aber er wird ausschließlich per Seefracht transportiert und irgendwann haben wir uns natürlich auch mit solchen Rechnungen mal beschäftigt. Und wenn man das wirklich mal vergleicht, was meinetwegen aus Lateinamerika so ein Seetransport mit so einem großen Containerschiff mit vielen Säcken Kaffee, an der Energiebilanz aufs Kilo gerechnet, dieser ökologische Rucksack sozusagen mittragen muss, dann ist das, glaube ich, weniger oder ungefähr genauso viel, als wenn der Kaffee in einem LKW, in einem vollen LKW von, ich glaube, Bremen bis nach Köln transportiert wird oder so ähnlich. Ne? Das ist ungefähr die gleiche Energiebilanz wie von Lateinamerika mit dem Schiff bis nach Bremen oder bis nach Bremerhaven in den Hafen. Wo ich aber auch nochmal darauf aufmerksam machen will, ich glaube, dass diese Frage der Energie, die Frage des Klimawandels und auch die Frage des Wassers, die ja hier auch noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, ein immer größeres Thema wird, eng auf unserem Planet zusammenhängt mit der Lösung der sozialen Frage. Weil wenn die Welt so wenig sozial ausbalanciert ist, wie sie im Moment ist, und es gelingt nicht sozusagen Wachstum und Wohlstand zu erzeugen auf eine Art und Weise, die sich gleichzeitig mit Umwelt und Klima verträgt, ich glaube, dann wird man diese Fragen nicht lösen können. Die wird man nicht rein mit umweltpolitischen Instrumentarien lösen können. Es gibt eine schöne Anekdote, sage ich mal, die das eigentlich sehr früh eindrucksvoll beleuchtet hat. Das war ein Interview, was mit Gandhi stattgefunden hat, zu dem Zeitpunkt, als Indien unabhängig geworden ist. Und da gab es englische Reporter, die haben Gandhi gefragt, was für ein Weg wird in Indien in den nächsten Jahrzehnten gehen, jetzt nach der Unabhängigkeit? Wird das der gleiche Weg sein, den etwa England gegangen ist wirtschaftlich? Und da hat Gandhi die Reporter nur groß angeguckt und hat gesagt, der Weg, den England gegangen ist mit der Industrialisierung und so weiter und so fort und auch mit dem Kolonialsystem, was England aufgebaut hatte, dieser Weg hat die Ressourcen des halben Planeten gekostet. Und England hat nur so und so viel Einwohner. Indien hat das zigfache an Einwohnern. Was glauben Sie, wie viele Planeten würde Indien brauchen, wenn Indien den gleichen Weg gehen würde wie England? Und das fand ich sehr vorausschauend, weil das, was im Moment ja zum Beispiel auch in Regionen passiert, in China beispielsweise, aber eben auch in Indien weiter, ist eigentlich was, wo man ja sich nicht in den Industrieländern hinstellen kann und sagen kann, wir wollen jetzt nicht, dass da irgendwas industrialisiert wird oder dass da ein wirtschaftlich erfolgreicher Weg gegangen wird. Gleichzeitig sind die ganzen Fragen ungeklärt, wie dieser Weg denn gegangen werden kann und trotzdem dieser Planet das eigentlich aushält. Und da in der Wirtschaft und nicht nur auf der Staatsebene Wege zu finden, wie dieses passieren kann, und zwar auf eine Art und Weise, dass der Planet das aushält und trotzdem dieser Wohlstand oder Lebensstandard weltumspannt auf eine gewisse Art erzeugt wird, das ist eine Frage, die beantwortet werden muss. Und dazu braucht es, glaube ich, auch Speerspitzen im wirtschaftlichen Handeln. Und ich behaupte einfach mal, dass der faire Handel nicht diese ganzen Probleme lösen kann. Das gar nicht, dazu ist er zu klein und zu schwach und wird es auch immer bleiben. Aber er kann als Pionier und als Speerspitze für wirtschaftliches Handeln einer anderen Art vorangehen und kann wie ein Eisbrecher Tendenzen bahnbrechen, die dann auf breiter Front mit anderen Instrumenten und anderen Ebenen nachfolgen. damit auf diese Frage, die Gandhi aufgeworfen hat, eine vernünftige Antwort gefunden werden kann in Zukunft.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das war jetzt einmal ganz wichtig und gut, diesen Rückschlag auch zu machen, diese Bedeutung, wenn die soziale Frage nicht gelöst wird, dann sind die anderen Fragen eigentlich relativ. Ich glaube, da haben wir einen ziemlich breiten Konsens. Ja, ich möchte die Runde wirklich dann zum Abschluss bringen mit nochmal einem Beitrag. Ganz konkrete Frage dazu. Wirtschaftliche Kreisläufe, haben wir gehört, war eine starke Motivation. Wie viel ist denn regional bei HTI Gerling in der Kantine? Kann man das abschätzen? Und ist das im Trend, wird es mehr oder wird es zunehmend schwieriger, weil eben immer mehr aus China und sonst wo das Bio herkommt?
Ja gut, sagen wir, verschiedene Ware war oder kommt logischerweise auch aus China zum Beispiel oder aus dem Fernosten, wenn man so mal irgendwelche exotischen Nüsse, Cashewkerne und so weiter betrachtet. Aber ich möchte schon behaupten, dass mehr, weitaus mehr wie die Hälfte aus der Region kommt. Also das ganze Fleisch, was wir zu uns nehmen, kommt logischerweise aus der Region. Das sind die Rinder, das sind die Kälber, das sind die Schweine. Aber Region heißt also leider Gottes auch für Köln. Das kommt natürlich nicht aus dem Vorort von Köln. Das kommt dann eben schon aus dem Sauerland, aber das ist eigentlich, glaube ich, schon durchaus vertretbar. Und das wäre der tierische Bereich, das heißt Molkereibereich genau dasselbe. Das ist vielleicht eine Strecke von 150 Kilometer, aber da werden wir einmal beliefert. Und ich glaube, jetzt immer, wenn sich jeder Großverbraucher überlegt, was auf die Karte schreibt und wie er es drauf schreibt und überlegt, wo kommt es her, ich glaube, da kann er viel ökologischen Unfug einfach schon mal in der Zusammenstellung seiner Speisekarte einfach vermeiden.
Ja, und ich glaube, bei der Definition der Region braucht man wirklich jetzt im Sauerland keine Probleme haben. Schauen wir mit Texas an, fragen wir einen Texaner, was er für ein Regionalgefühl hat, dann ist es Texas, das ist ungleich größer. Also ich glaube, Region ist etwas dehnbar und kann es auch sein. Wir haben hier in der Zeit doch relativ viele Themen besprochen und auch ein bisschen vertieft, die all unter diesen großen Überschrift, was ist anders bei Bio, was ist besser bei Bio und fair, beleuchtet. Wir haben am Anfang haben wir von Genuss gesprochen und von der Reue. Ich habe Genuss noch nie bereut. Denn wenn ich was bereut habe, und ich habe schon oft bereut, was gegessen zu haben, was nicht so gut war, dann war es aber kein Genuss, sondern es war die Notwendigkeit, die Zwänge, die mich dazu verdammten, dieses, ich denke an die Anfänge, ach, zum Beispiel in der Mensa, essen zu müssen. Ich denke, in dem Sinne, wenn wir genießen, haben wir immer einen guten Maßstab, haben wir eine gute Vorgabe. Wenn wir in den Genuss kommen, dann ist meistens die Reue kein Thema. Und dann ist es, meine ich, logischerweise ein Produkt, das diesen drei Ansprüchen gerecht wird, die ja auch in den drei Säulen der Nachhaltigkeit sich reflektieren. Es ist gut, sensorisch, geschmacklich gut, es wird genossen, es ist sauber, das ist für uns ökologisch und bio und es ist fair. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen Genuss bei der Messe oder auch bei dem weiteren Programm, das Sie sich ausgesucht haben. Es gibt viel Bio hier auf der Anuga, das es zu entdecken gibt. Es gibt viel Gutes hier, es gibt Faires hier und durchaus bei der großen Vielfalt an Lebensmitteln sehr viel zu genießen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an die Teilnehmer des Panels und herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Ausführungen zu folgen.